24. Kapitel. Die Schlacht wogt lange hin und her. Mutig dringen Ahabs schwache Scharen vor. Der König spürt Obadjas feste Führung, der mit großer Kühnheit die richtigen Gegner zusammenbringt. Wo sich böse Stellen zeigen, wirft er tapfere Fürsten ein. An bedrohteste Plätze eilt er selbst. Dann ist Ahab jedes Mal in Angst. Eine zehnfache Übermacht ist auszuwiegen. Er atmet immer auf, wenn neben seinem schweren Fechter der unermüdliche Rappe des Feldmarschalles erscheint. Ben-Hadad ließ die Verbündeten hinter sich. Ein grober Fehler. Er vertraute ihnen wie seiner Übermacht. Et-Baal sandte nur ein paar Haufen. Sein Feldherr hasst die Syrer und die Israelen. Um Isabels Willen neigt er sich eher letzteren zu. Er ahnt nicht, dass Et-Baal unter ihrem Einfluss ihm solche Nebensache übertrug, die den kühnen Feldherrn wurmt. Lieber streitet er allein. Darum unterstützt er nur gering. Die verbündeten Könige, berauscht vom Siegeswein, der zuvor weitgehendst genossen wurde, haben Et-Baals Silberlinge schon in Sicherheit gebracht. Und gar schnell bringen sie sich selbst ins rückwärtige Gebiet, als der für Ben-Hadad erst günstig verlaufende Krieg sich plötzlich böse dreht. Auf dem Südausläufer des Hermon, dem Farfarkopf, steht eine hohe Gestalt. Die Augen beschattend sieht sie auf die Schlacht, die den engen Raum zwischen den zwei Quellen des Farfar füllt. Der Wind spielt mit dem blauen, faltenreichen Kleid. Ein Mann, angetan mit ungebleichtem Leinen, steigt eilig zu der Gestalt hinauf. Es ist Elia, der fragt: Elisa, konntest du Obadja sprechen? Wäre ich ein gedankenleerer, armer Mensch wie jene, die sich im Gewühl, Elisa deutet in das Tal, zu Tode denken, so spräche ich. Mein guter Lehrer, seit wann fragst du um Dinge, die Gottes Geist dir offenbart? Aber ich erkenne deinen Sinn. Der Herr gab mich in eine gute Schule. Mit hellen Blicken schaut der Mann Gottes den Jünger an und Liebe durchglutet seine Antwort. Elisa, dein Herz entließ sich wahre Demut aus Gottes reichen Schätzen. Du wirst groß werden, doch siehe an, vor dem Heiligen sind wir Brüder. Es sei ein Zeichen zwischen uns, dass wir beide in einer Hand unseres allewigen Vaters stehen. Elia hebt den weißen Mantel auf und hängt ihn Elisa und sich um, sich so gemeinsam darin bergend. Doch nun berichte, ich will gerne hören, wie gnädig der Herr mit uns verfährt. Man schonte mich, als ich, der Wasserträger, zwischen ihnen ging. Nur mein kahler Kopf fiel auf. Doch jeder war damit beschäftigt, den Feind zu töten, um heil dem Morden zu entrinnen. Obadja füllte eben eine heikle Lücke aus. Meiner ansichtig werdend hielt er inne. Ich sah, dass er keinen tötete. Er umarmte mich zur Verwunderung aller und die Sierer. den günstigen Moment benützend, setzten sich von ihm ab, denn jeder fürchtete den Rappenmann. Die unseren bekamen Telleraugen, weil mich der oberste Feldmarschall umarmte. Doch nach einem großen Krug griffen viele Durstige. Obadja rief: Herr, o heilige Burg und Zuversicht, du hast unsern Häuflein die rechten Streiter zugesandt, denn wo ein Elia und Elisa sind, da stehst du selbst und hütest deine Herde. Als das unsere Baalgefährten hörten, waren sie erstaunt, doch sie neigten sich. Ein Hauch ging über ihre Herzen hin. Obadja erfragte unsern Stand. Er käme, wenn es Gottes Wille sei, herauf. Da warten wir. Ein Felsvorsprung, den eine Zeder überschattet, bietet Platz. Die Schlacht nähert sich dem Ende. Elia legt eine Hand auf das Haupt Elisas. Mache dir nur nichts daraus, weil du keine Haare hast. Dein Gedankengut bleibt unaufwiegbar gegenüber jedem schönen Äußeren, das erbleicht, wenn der Tod den Menschen trifft. Des Geistes Reichtum, dessen Schönheit seine Seele ziert, dessen Kraft sein williges Herz Gott gebunden macht, wächst im Himmelsraum, dort ist kein Verfall. Dort steigert sich des höchsten Herrlichkeit im Lichtglanz seiner Majestät und segnet alle, die ihm dienen. Hell erkannt Elia, sagt eine Stimme hinter ihnen. Aufspringend wenden sich beide Männer demütig und freudig um. Der Herr, ruft Elia, der Vater, ergänzt Elisa. Beides bin ich, setzt euch aber und ich bleibe zwischen euch, sagt Gott. Ich will sehen, ob die Könige der Welt sich vor mir neigen. Es bedürfte nicht, o Herr, meint Elia, dass du zusehen musst, um zu wissen, was geschieht. Gewiss, doch hier halte ich's wie du. Auch sage ich das nur der Kinder wegen, wobei es im Himmel wie auf Erden gilt, weil auch die Engel, trotz Vollendung, meine Worte brauchen. Und die Nützlichkeit meines heiligen Tuns geht auf in der Seligkeit, die ich den meinen damit zubereite. Was wäre es, wenn ich jederzeit aus meinem hehren Urwissen erkennen ließe, was vor sich geht? Sie bleiben stumm, auch ihre Seligkeit wäre eine Stumme. Ich lasse mir lieber dieses oder jenes sagen, was ich weiß, denn daran lernen alle Kinder, auch ihr noch. Und deshalb sehen wir jetzt zu, was unter uns geschieht. Welche Seligkeit beim Herrn zu sein über aller Bosheit, die denen in der Tiefe so höchst wichtig ist, ihr weltliches Getriebe. Sehen sie denn anders auf, als Wolken, Wind und Sterne zu erforschen? Vom inneren Himmel wissen sie fast nichts. Nur einer zwischen irrenden Rossen und jammernden Menschen sieht den Hermon an. Obadja mit ihm die wenigen, denen er den Hinweis gibt. Diese entscheiden irdisch auch die Schlacht. Sie tun in allen Stücken, wie Obadja tut. Ahab erfährt, dass die Propheten auf dem Farfarkopfe sind. Dort oben? Er sieht hoch. Was tun sie da? Sie streiten. Marschall, du hast mir heute einen Dienst erwiesen, der deine mich rasend machenden Querköpfigkeiten streicht. Doch was du eben sagst, brummt mich sehr, denn der Tisbiter ist mein Feind. Warum? Weil er sagen muss, was Gott dir künden will. Waren etwa unsere paar Leute dieser Übermacht gewachsen? Du meinst? Ahab kneift seine Augen eng zusammen. Gönnt er ja die Feldherrnfähigkeit Obadja nicht. Du hättest versagt, wenn da droben keiner wäre, der die Kämpfe lenkt. Mein König, es ist der eine, der über Menschen können weit hinaus alles lenkt und leitet. Erringe ich nach deiner Ansicht keinen Sieg, wie trotz Tapferkeit weder du noch deine Fürsten, wir die Hoffnung aber schon in Händen halten, dass Israel heute ungefährdet bleibt. So ist die höhere Hand zweifellos bewiesen. Mit und ohne Willen müssen wir gestehen. Es gibt den Lebendigen Himmels und der Erde. Haben wir die Einsicht, so müssen wir den Glauben danach formen. Tun wir es nicht, so sündigen wir mit Wissen wider Gott. Und das ist eine Last, o König Ahab, die die Jenseitswege finster macht. Dort gibt's kein Licht. Dort stehen Schatten neben Schatten. Ein zweites ist. Der heilige Gott wirkt umso lieber durch seine Kinder, auch durch Menschen, je mehr sie sich im Glauben an ihn wenden. Und das tat ich vor der Schlacht. Darum sandte Gott uns die Propheten zu, die aus seinem Geiste seine Gnade uns erhalten. Aus diesem Geist empfing ich meine Fähigkeit, dem ausgesuchten Volk in dieser Schicksalszeit zu helfen. Denn heute, König, da du mich brauchst, scheue ich mich nicht zu sagen, es gibt kein Gebiet, dem ich nicht völlig dienstbar war. In Arbeit grau geworden, brachte ich nur Siege heim und nenne mir Verhandlungen mit allen Königen im weiten Rund, die keinen Nutzen brachten, durfte ich nach meinem Willen tun. So weiß ich, dass der Herr den Sieg mir heute in die Hände gibt und dadurch dir. Und es wäre gut, du würdest ihn erkennen und ihm dienen. Das bereden wir, wenn wir fertig sind, weicht Ahab aus. Doch im letzten, härteren Getümmel sieht er öfter hin zum Farfarkopf. Da ist ihm einmal, als wären drei Gestalten oben. Ganz verwirrt lässt er wenden und fährt ins hintere Gelände. An Verfolgungen der Feinde beteiligt er sich nie, weil es schwer ist, mit 8 wilden Rossen auszuscheren, ohne die eigenen Leute zu gefährden. Obadja lässt zum Sammeln und nicht zum Nachsturm blasen. Er führt sein Heer in guter Ordnung über den Südfarfar und setzt es in Heimkehrmarsch. Den Hauptleuten Lubbar und Grabot übergibt er die Aufsicht. Beide sind verlässlich. denn nachdem sie mit Elia öfter sprachen, wurden sie im Glauben fest. Als Sieger setzt sich Ahab an die Spitze seiner Krieger. Er wird umjubelt. Jeder weiß, dass er unermüdlich focht. Man weiß ferner, dass des Königs Siegerlaune nicht verdorben werden darf, indem man ihm und zugleich dem eigentlichen Sieger huldigt. Wo sich Obadja ohne König zeigt, will der Jubel gar nicht enden. Ahab brütet wieder eine jener Spitzfindigkeiten aus, an denen er zerbricht. Er kann nicht umhin, Obadja öffentlich zu ehren, indem der Marschall neben ihm einherzureiten hat. Damit will er die Ehre allein einheimsen. Doch Obadja ist nirgendwo zu sehen. Ahab legt größere Marschpausen ein. Ja, er lässt ihn mit gewisser Sorge suchen. Denn dass der heutige Tag sein Nachspiel haben wird, zu welchem er den Feldherrn braucht, weiß er selber zu genau. Die Israeliten ziehen glücklich in Samaria ein, mit dem König, aber nicht mit dem Gewinner.